Was haben oberflächliche Freunde und eine Vorhaut gemeinsam?
Keine Ahnung.
Gehen weg, wenn die Dinge hart werden.
Ich habe irgendwie Bilder im Kopf. Gehen weg, wenn die Dinge hart werden. Das muss ich jetzt kurz aufklären. Wir haben 85% Hörerinnen im Podcast.
Die verkrümeln sich.
Was, Steph?
War da zu heavy?
Ja. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Liebreizend
Extreme. Man denkt, ich muss aber die Witzekategorie mal wieder das Extreme reinfließen lassen.
Da war wirklich ein bisschen eklig.
War der widerlich?
Ja, der war widerlich. Magst du kurz ein kleines Update geben?
Zu?
Es hat sich ja seit letzter Woche in unserem Podcast da was verändert, oder? Von wir sind der Videopodcast auf, wir sind plötzlich kein Videopodcast mehr.
Achso, ja. Wir haben die Plattform bzw. den Hoster gewechselt.
Mal wieder.
Mal wieder. Aus Gründen, weil das einfach gewisse technische Vorteile hat und irgendwie den Workflow leichter gemacht hat. Und bei dem Umzug und generell sind jetzt die Videofolgen alle weg und wir machen sie jetzt auch nicht mehr. Also für die, die auf Spotify immer mit Video geschaut haben, das gibt es jetzt auf Spotify bei uns leider nicht mehr, weil es hat sich auch so entwickelt in den letzten Jahren. Man weiß ja nicht ganz sicher, ist das neue Ding auf Spotify. Spotify selber wollte es halt voll pushen, aber allgemein die Podcaster und Podcasterinnen auf der ganzen Welt sind eher so, es ist ein Audiomedium und es ist nicht YouTube. Also wir werden unsere Folgen wahrscheinlich eher auf YouTube laden alle. Also wer uns sehen will beim Labern, kann das dann schon machen. Aber nicht mehr eben auf so einer Plattform wie Spotify, weil wir sind ja auch ein Audiomedium.
Ja.
Aber wir haben es probiert. Ich glaube, wir haben 30, 40 Folgen jetzt fast Video gehabt.
Ja, fast das ganze letzte Jahr, oder?
Ja.
Also ich glaube, wir haben so circa vor einem Jahr angefangen, alles auf Video umzustellen.
Genau. Wir werden weiterhin schon Videoaufnahmen für Social Media und so verwenden. Aber nicht mehr die ganze Folge auf Spotify. Eben.
Mhm.
Haben sie verschiedene Entwicklungen ergeben. Eigentlich gibt es nur Videopodcasts von Spotify selber, sind dann so Originals oft. Die werden irgendwie gepusht, aber alle anderen haben nicht unbedingt einen Vorteil dran. Also das ist ganz viel, was sich tut im Hintergrund. Ich blicke auch nicht bei allem durch. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder ein Audio-Podcast.
Also ich finde es auch so schräg, weil eben Ende 23, oder, hat es wirklich geheißen, Videopodcast, das ist das nächste große Ding, auch der Spotify-Podcast pusht. Also das sind jetzt natürlich alles eigentlich Infos, die wahrscheinlich für Hörerinnen gar nicht so interessant sein. Aber ich finde es voll spannend, dass sich halt wirklich innerhalb von so anderthalb Jahr wieder die Strategien von Plattformen komplett verändern. Und das bedeutet einfach, dass man so ein Medium einfach extrem schnell weiterentwickeln muss. Oder wir haben dann gesagt, Mann, wir probieren das aus. Wir versuchen da auch so ein bisschen ein Vorreiter zu sein und versuchen eben schnell dieses Videopodcasting zu integrieren. Haben uns dafür einen Workflow gebaut oder eigentlich du machst ja die ganze Technik. Und dann irgendwie stellt sich irgendwie so raus, es hat eigentlich gar keinen Zweck. Es ist eigentlich gar nicht so förderlich. Also vor allen Dingen jetzt, nachdem wir jetzt wieder die Plattform gewechselt haben, habe ich zum Beispiel auch gemerkt, ich kümmere mich ja meistens um die Texte und so, dass eben ich viel mehr Möglichkeiten auf der anderen Plattform habe, auch nochmal unsere Keywords zu integrieren und so.
Mhm.
Und dass man in der Suche besser aufscheint. Und das ist dann wieder so, wo du da denkst, so, okay, spannend, innerhalb von anderthalb Jahren ändert sich gefühlt wieder die gesamte Strategie von so Plattformen und letztendlich ja jetzt auch von uns als Podcasterinnen.
Ja, voll. Ja. Man ist natürlich immer ein bisschen abhängig.
Total,
von den Anbietern.
Oder?
Aber ja, wir haben es jetzt wieder eigentlich so gemacht, wie wir angefangen haben.
Mhm.
Es ist ein cooles Audiomedium und irgendwie fände ich es auch cool, wenn es das bleibt, weil es hat was, oder? Das ist ja was, wo man nicht vor dem Bildschirm konsumiert, sondern eben meistens unterwegs, wie
so
beim Autofahren, beim Laufen, beim Spazierengehen.
Ja.
Und da hat man ja eigentlich nicht die Zeit und muss in einem Bildschirm nur zu schauen. Darum geht es ja auch so ein bisschen in meine Augen, in meine Ohren. Oder?
Ja, total. Aber eben, ich bin immer so fasziniert von dieser Branche, also auch für Social Media, weil, ich sage das ja ganz oft, Kunden, wir können heute im Jänner oder jetzt haben wir schon März, aber eben so Jahresstrategietermine sind oft im Jänner und ich habe zu ihnen gesagt, wir wissen gerade einfach nicht, wie es Ende des Jahres ausschaut. Damals war irgendwie das im Gespräch, ob TikTok in Amerika verboten wird und so. Und das finde ich einfach dann, mich fasziniert das unfassbar. Ja, ich habe da so eine richtige Leidenschaft und auch das immer wieder eintauchen, das selber rauszufinden. Und dann bin ich aber oft da so frustriert, weil ich mir denke, jetzt habe ich mal gerade was gebaut, was funktioniert und dann muss ich mich wieder komplett verändern oder neu erfinden. Und das ist auf der einen Seite voll cool, weil man immer wieder die Herausforderung hat, aber auf der anderen Seite ist es manchmal so nervig.
Ja, voll. Irgendwie, ja, irgendwie ist es auch cool, weil du musst dich halt auch damit befassen,
ja.
Vor allem auch du, oder? Und da lernst halt viel und es ist also wie TikTok ist gekommen, oder? So kürzer, kürzer, besser, besser war am Anfang eigentlich und jetzt gibt es wieder die langen Formate, oder? Jetzt kommen wir, glaube ich, Videos bis zu 3 Minuten raufladen,
auf
oder?
Auf TikTok bis ja. zu 10 Minuten?
Oder 10 Minuten schon, eben.
Aber das setzt sich auch nicht so richtig durch.
Ja,
also und was ja gerade auch voll interessant ist, dass YouTube einfach wie so einen zweiten Frühling erlebt. YouTube ist halt so dieses beständige Medium, was halt immer irgendwie da ist, ohne jetzt groß für Aufregung zu sorgen. Und Instagram hat ja zeitlang so getan, als würde eben man ein bisschen weggehen von diesem Ultra-Shortform-Content hin zu länger. Also, und jetzt haben sie aber auch wieder so ein bisschen revidiert und gesagt, na, wir bleiben doch die Plattform für kürzere Videos. Und es funktionieren schon andere Dinge. Also auf TikTok funktioniert halt dieser FaceTime-Content. Die Leute wollen halt so, als würde man eben mit Freunden FaceTimen und so sollst du dein Handy halt aufstellen und dann quatschen anfangen. Und Instagram ist ja trotzdem immer noch, obwohl sie ja auch mehr für Reality und so weiter sorgen wollen, letztendlich so ein bisschen die ästhetischere Plattform. Ja. Und es funktionieren dann andere Dinge. Also so ein schönes Video mit Text am Screen, also wo du halt irgendwas liest, funktioniert auf Instagram, aber auf TikTok zum Beispiel gar nicht. Und das ist so, das ist aber jetzt gerade, das kann im Herbst zum Beispiel oder im Sommer, kann es wieder ganz anders ausschauen. Das voll. Ist halt irgendwie,
vielleicht haben wir nächstes Jahr einen VR-Podcast und man kann uns 360 Grad beim Quatschen beobachten. Ja, wer voll. Weiß.
Hat die was? Achso, ja, wolltest du noch was sagen?
So viel zu den technischen News.
Ja. Eben, wie gesagt, ich glaube, es ist ja vielleicht gar nicht so interessant, aber manchmal halt so gibt es halt, versteht man nicht da, warum sich Sachen dann wieder verändern und das hat dann halt manchmal so, ja, technische, ja. Sagt man denn, der Satz gemacht. Ja.
Technische Gründe.
Oh, hat dich ja. was beschäftigt?
Mir hat was beschäftigt, ja. Ich war ja mit dir und mit dem Mädels Skifahren am Sonntag.
Mal was Neues.
da hat mich beschäftigt eigentlich, wie sie der Skitourismus, was Skischule und so angeht, eigentlich überhaupt nicht geändert hat, laut meiner Beobachtung. Wir haben ja früher, also mein Papa hat 20 Jahre lang eine Skischule gehabt. Ich habe mit 13 Jahren schon Erwachsenengruppen unterrichten müssen oder dürfen.
Das war das Erste, was ich von dir gewusst habe. Ich von dir gewusst habe, war so, der Vater vom Aga hat eine Skischule. Ich war so, ah, okay.
Ja. War halt so. Eben, da hat jede Ferien immer gearbeitet, manchmal auch Schulgeschwänz zum Privatunterricht geben und so. Und dann auch neben der Uni noch und dann hat er die Skischule irgendwann nicht mehr gehabt. Und gestern oder am Sonntag waren wir halt dann in der Lizum, waren da Skifahren und da waren auch so die Schülergruppen. Jetzt ist es wieder die Faschingszeit und ich glaube, es waren so Holländergruppen und wir Harakiri, die am Weg waren, war absolut crazy. Da hat es so zwei Anfänger-Schlepplifte gegeben, einen Dellerlift und einen T-Bar-Lift. Der Dellerlift war so der flache, der andere war schon ein bisschen steiler und es sind einfach gefühlt alle Anfänger gerade und gerade den steilen Lift aufgekommen und ich habe noch nie so ein gefährliches Chaos gesehen. So ein, zweimal, so vor 20 Jahren bei uns in der Skischule. Und ich habe mir irgendwie gedacht, das hat sich vielleicht gebessert oder es wird mehr Wert auf Sicherheit gelegt oder so, oder auch weil es rechtlich einfach vielleicht nicht mehr so einfach geht. Aber die haben sich teilweise ums Haaresbreite nicht selber umgebracht. Wir haben, glaube ich, 3 Leute beobachtet, die absolut unkontrolliert mit 60 plus km/h straight runtergefahren sind durch andere Menschen durch, knapp am Zaun vorbei und haben bremst, indem sie sich hingeschmissen haben, haben Ski und Stöcke alles verloren. Wir waren noch mit den Kindern unterwegs, eigentlich voll gefährlich.
Mhm.
Und da habe ich mir leider gedacht, vielleicht hat sich das schon ein bisschen entwickelt, aber da hat man es nicht gesehen. Es waren gefühlt auch die Lehrer auch selber nicht die besten Skifahrer. Die haben die Lehrer selber mitgebracht aus den jeweiligen Ländern, wo sie gekommen sind. Und ja, es war ein komplettes Chaos und voll gefährlich.
Also ich habe mal am Sonntag, also lustigerweise habe ich dazu noch eine Beobachtung, die in eine ähnliche Richtung geht, aber ich war wirklich diesen Winter, vielleicht ist das auch das Bewusstsein, dass unsere Kinder jetzt dann bald auch quasi alleine auf diesen Pisten fahren und ich jetzt mal mit ganz anderen Augen da drauf schaue, wie einfach Leute unterwegs sein und wie gefährlich das einfach teilweise ist. Und mich wundert das dann wirklich, dass nicht noch mehr schwere Unfälle passieren. Also es ist eh auch einmal der Hubschrauber gekommen, aber wir waren ja wirklich in diesem Anfängerhängen sozusagen unterwegs und wenn ich das nicht kontrollieren kann, dann darf ich einfach nicht in einen steilen Hang gehen. Das ist das, was wir die Mädels auch sagen. Ich muss bremsen können. Ich muss auf einen Punkt hin bremsen können. Und wenn ich das, egal ob ich 20 bin oder ob ich 40 bin oder ob ich 3 bin, wenn ich das nicht kann, dann bleibe ich so lange in diesem flachen Gefilden, bis das geht. Und ich habe da wirklich auch einen Vater beobachtet. Da habe ich zuerst nur gedacht, die waren ja ewig lang vor uns beim Anstehen. Und die haben eigentlich so den Eindruck gemacht, die haben sich ja beim Anstehen nicht so blöd angestellt, weil manche siehst du ja schon, die fliegen beim Anstehen schon mal um oder aus den Ski. Die eine hat sich dann die Ski ausgezogen und zusammengepackt und ist gegangen. Also es war wirklich so, wo du gedacht hast, das siehst du normalerweise sonst eigentlich nicht so, so ganz komisches Verhalten irgendwie. Die waren aber so relativ normal, sind nicht aus der Reihe getanzt. Und oben war es dann aber so, dass der Vater, der wollte, glaube ich, seine Tochter filmen und die war vielleicht 5, 6 oder ein bisschen älter als unsere. Die ist los, geradeaus im Schneepflug, die hat aber keinen Bogen, nichts machen können und ist, die hat einfach so einen Speed kriegt und konnte das aber nicht mehr kontrollieren. Also die konnte weder im Schneepflug stehen bleiben noch bremsen und ist einfach in diesem Schneepflug geradeaus runtergeschossen. Vollgas. Ich habe von oben neben dem Vater zwei oder dreimal richtig laut geschrien so und war schon wie in Panik, weil ich gedacht habe, wie bremst die? Und du hast dem Kind angesehen, dass sie auch gemerkt hat, die muss ja Panik gehabt haben.
Ja, voll.
Die hat sich dann unten einfach nur wirklich kurz vor der Menschenmenge hingeschmissen, aber die hat sicher 50 km/h oder was drauf gehabt. Und ich habe echt gedacht, so, da passiert jetzt gerade was und wir schauen da von oben irgendwie auch mega hilflos nur zu. Und ich weiß, wo die Mädels halt gefahren sind, unsere Mädels jetzt, dass sie echt immer nur den Blick nach oben, kommt wieder von oben irgendein Wurfgeschoss runter, weil du hast nicht gewusst, kommt Ski, kommt der Mensch daher. Also es war absolut crazy und ich habe mir dann nur gedacht, komm, lass es für heute gut sein, weil das ist einfach richtig gefährlich gerade. Ja, also ich war echt ein bisschen entsetzt.
Voll das Krasse ist, die Menschen sind sich nicht bewusst, dass bei so einem Sport, wo es bergab geht und mit Gravitation und die Ski gleiten auf dem Schnee, dass man sich selber oder andere Leute wirklich umbringen kann oder schwer verletzen, weil wenn 50 Kilo in Bewegung sind oder mehr, das ist ja voll so, das ist wie ein Autounfall, das ist so eine krasse Kraft, die da zusammenkommt. Und wenn du da mit jemandem verrammst, da gibt es keine Knautschzone, gar nichts. Nein. Und das ist voll gefährlich, das sind sich die Leute nicht bewusst. Das ist nicht wie Fußball lernen oder Wellenreiten lernen im Wasser, das ist auch das ist ganz anders, viel ungefährlicher. Da kann dir mal das Brettl am Kopf fallen, aber das war es dann auch. Aber das ist komplett was anderes.
Und ich habe mir wirklich nur gedacht, also gerade da in Tirol, ich habe ja auch mit dem Tiroler Skilehrerverband vor kurzem zusammenarbeiten dürfen. Was da ist so viel Wissen, oder? Dein Papa hat ewig lange Skischule gehabt. Also das heißt so, man hat dieses Skifahren schon irgendwie anders im Blut. Natürlich, wenn ich mit 3 Jahren auf Ski gestellt wäre und das ist einfach mein Element. Das ist, ich muss manchmal das so vergleichen, wie wenn wir unser Surfbrett ausleihen, in die Wellen gehen und einfach nichts von Strömung und irgendwas verstehen. Ja. Das ist ungefähr ähnlich, oder? Was, wenn du da aufwachst, dann checkst du ja viel besser Schnee, was hat das für Kraft, was kann, also ganz ein anderes Verständnis für die Materie und ich verstehe dann einfach nicht, warum man sich dann nicht dort die Expertise irgendwie einkauft und einfach Skilehrer bucht. Ja. Es macht allen Beteiligten viel mehr Spaß. Also auch diese holländischen Lehrer, die sind teilweise da ja verzweifelt. Der eine, der unten dann die Bügel zugeben hat und die sind einfach da rein, also reihenweise wieder aus diesem Lift rausgefallen, der war ja verzweifelt irgendwie. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ich verstehe das nicht, holt euch einen Tiroler Skilehrer, der hat da die Ausbildungen gemacht, die können das einfach beibringen. Es ist ungefährlicher, das heißt, man kann ein gewisses Risiko einschränken und alle Beteiligten haben viel mehr Spaß an dieser Woche, als wie das, was wir da beobachtet haben. Und das leuchtet mir dann nicht ein, dass man dann sagt, da spart man auf was, sondern fahre ich gar nicht nach vorne in ein Landschulheim. Ich weiß nicht, irgendwo in einem Wald und geht's wandern, dann kann weniger passieren. Aber also eigentlich muss man sagen, dafür passiert ja letztendlich wieder wenig.
Ja, voll. Da war gefühlt 14 Mal so viel Glück dabei.
Ja.
Aber es ist genau das, wie du sagst, die Conclusion ist eigentlich, man soll sich da, glaube ich, vor Ort einfach echt eine Skischule
holen. Ja.
Da muss man sich einen Skilehrer gönnen. Das kostet was, aber es hilft im Endeffekt jedem. Es ist ungefährlicher, weil ja, da muss man so Glück haben, dass da nichts passiert ist. Sowas echt, seit einmal von früher habe ich das in Erinnerung nur, da hat es in Hopfgarten einen Schlepplift gegeben, der war berüchtigter Loisei-Lift. Der war voller Stein im Wald. Und das war immer so quasi, wer den Lift aufgeschafft hat, der schafft es auch runter. Das war so zum Aussortieren. Und der war voller Steil im Wald und der war dann manchmal eisig, wenn es davor geregnet hat und dann gefroren hat über Nacht. Und da hat es einmal kurz vorm Ausstieg oben, also alle Bügel belegt, hat es einen zerlegt und da ist dann die Liftspur runtergerutscht und hat alle verrammt wie bei der Kegelbahn.
Da gibt es doch auch so ein Video, das super viral gegangen ist.
Ja, so ich glaube, ich habe es ein bisschen im Kopf, so ähnlich hat das da ausgeschaut. Da sind 3 Rettungswagen gekommen, also da waren so viele Verletzte.
Oh Gott.
Und ich irgendwie denkt, so durch die Lifte ist es ja eh schon safer geworden, alles. Aber trotzdem kommen die Leute natürlich auch noch leichter auf, weil die Lifte voll einfach geworden sind.
Ja.
Es gibt die Förderbänder. Man kann mit der Gondel einfach auffahren. Früher ist ein Schlepplift gewesen und ein Sessellift, wo man schon ein bisschen was können hat müssen, damit man überhaupt raufkommt.
Ja.
Jetzt kommt jeder auf. Und deshalb muss man echt aufpassen, dass die Leute, die aufkommen, auch die Skills haben, da wieder runterzukommen.
In Seefeld war es ja auch so ähnlich, also da fand ich das Kinderland auch so crazy.
Wild,
da war es auch so, dass einfach die keine Chance gehabt haben, abzubremsen und wo man auch Angst gehabt hat, da wird ein Kind verrammt. Und dann ist mir auf der Piste passiert, dass mir, aber der hat es halbwegs können, aber der ist mir hinten, und ich bin jetzt auch schon nicht langsam, ich habe so Kurzschwünge gemacht, und der ist mir hinten fast über die Ski gefahren. Ich habe wirklich so den Wind gespürt und dann dieses Gefühl, wenn du warst, das hätte ins Auge gehen können. Wenn der mir so ins Kreuz fährt, dann weiß ich nicht, was passiert. Der hat einen Speed drauf gehabt und ich bin dann noch zu dem hingefahren. Ich habe den dann angeschrien, aus meinem eigenen Schock heraus, aber ob er komplett bescheuert ist. Der hat dann gesagt, du bist mir über die Ski gefahren. Ich sage, du kommst von hinten, ich kann dir nicht über die Ski fahren. Und das war dann eh nur so ein Wortgefecht, wo ich auch wieder gedacht habe, so boah, also. Und es ist eben nicht nur, dass du selber deins im Griff hast, du musst ja eigentlich echt für die anderen mitschauen, von wo kommt wer, also wie oft ich ja nach oben schaue. Und
deshalb bin ich eigentlich nur Freeriden gegangen, da ist man immer allein und wenn man Scheiß baut, ist man selber verantwortlich.
Gell, Steff?
Ja. Aber man kann meistens wenigstens nicht andere gefährden, sondern nur sich selbst.
Ja, es reicht ja manchmal auch schon.
Ja.
Nein, aber also so in Bezug auf die Kinder denke ich mir auch so, ich sage ihnen dann auch immer schon, bitte schau nach oben, aber ich meine, die sind eh mit sich selber so beschäftigt, kannst von einer 4-Jährigen einfach nicht erwarten.
Da sind wir verantwortlich.
Ja, klar.
Aber auf jeden Fall,
ihnen das halt so mitzugeben, also hey, bevor du losfährst, was so die Basics, dass man die ja von Anfang an drin hat und dass sie das einfach schon, weil sie werden älter und je öfter sie das hören, desto mehr haben sie das auch intus, dass sie wissen, hey, dann nochmal nachschauen, kommt wer oder eben auch wenn Pisten sich kreuzen und so weiter.
Ja, also für alle die noch nicht so gut Skifahren können, die jetzt dort zuhören, nehmt euch einen Skilehrer. Das macht Sinn.
Du hast mir so viel beigebracht, oder? Wie oft, jetzt manchmal, wenn dann sie wieder Videos von mir, denke ich mir so, boah, bin ich halt bescheuert im Ski gestanden. Ja, da streckt man den Hintern so raus, oder ich fahre dann manchmal so x-ig, also wenn ich mich nicht konzentriere und du gibst mir dann auch wieder den einen oder anderen Hinweis oder sagst, hey, jetzt machen wir mal die Übung, heb mal deinen Bergski auf beim Fahren oder so. Ja, du wirst gleich wieder besser. Also es lohnt sich auch für routinierte Skifahrer, die jetzt nicht jeden Tag auf der Piste stehen, sich ab und zu mal einfach eine Stunde zu gönnen, weil man einfach an seiner Technik, an seinem Können arbeitet und dann, es macht so viel mehr Spaß dann.
Voll.
Und eben, wie gesagt, es gibt gute Skilehrer und wenn ich den Sport gern mache, dann glaube ich, ist es gut investiertes Geld, da in sich und in die eigene Sicherheit und in die eigene Technik zu investieren.
Ich finde,
neuen Ski kauft man sich ja dann auch voll gern jetzt ja so gefühlt oder leiht sich den besten aus.
Und die Liftkarten und die Ski sind auch schon teuer genug, dann ist das auch schon wurscht. Aber so wie wir in Sri Lanka waren, oder wir haben uns ja auch einen Surfguide genommen, da sagt er einfach, wo geht's denn für die gut, da kann ich gut einschätzen. Das hilft ja voll, es vergeudest ja auch voll viel Zeit.
Ja.
Und du kannst das selber gar nicht so gut lernen, als wäre jemand, der das halt schon sein Leben lang gemacht hat.
Und man gibt halt auch als Tourist der Region was zurück, oder? Man beutet jetzt quasi nicht nur so ein bisschen das aus, sondern man schaut halt dann irgendwie, dass alle Zweige auch davon leben können. Und das finde ich als Tourist auch oder Touristin auch wertvoll, letztendlich so an die Sache heranzugehen.
Voll.
Deswegen ist ja das Campen zum Beispiel so umstritten, oder? Weil ich nutze quasi trotzdem touristische Infrastruktur, nutze die Strände, aber ich fahre mit meinem Camper hin und stehe dann vielleicht irgendwo wild, habe alles in meinem Bus, muss nicht essen gehen, eventuell kaufe ich in einem Supermarkt noch ein. Aber oft hat man das ja sogar schon mit.
Ja, man versteht eben, dass die Touristen dann, die nichts ausgeben oder ganz, ganz wenig, nicht die willkommensten sind.
Die beliebtesten.
Ja, versteht man.
Ja, voll. Na, ja. Das war auf jeden Fall.
Hat dich das auch beschäftigt?
Ich habe Beobachtung dazu noch, aber vorher möchte ich kurz auf mein beschäftigt, das ist aber nur etwas Kurzes, und zwar dieses Thema Autoputzen ist ja bei uns so ein spannendes Thema. Für dieses Auto einfach ein absoluter Gebrauchsgegenstand. Und wirklich, das alte Auto, hätte ich das nicht geputzt, ich glaube, du hast es nie gesaugt, du hast es ab und zu mal runter, wie sagt man denn, runtergesprüht.
Ja, ich habe halt einfach am Ende, bevor ich es verkauft habe, habe ich es für 120 Euro professionell reinigen lassen und schaut das aus wie neu.
Ja, aber ich finde es oft so peinlich, wenn man dann jemanden mitnimmt und der steigt ins, also wir haben jetzt keinen Müll oder so im Auto liegen, aber es ist halt wirklich so, die Bodenmatten gerade jetzt im Winter sind mega dreckig, es ist voll viel so Krümelzeug, weil im Auto wird halt immer gesnackt, wenn wir irgendwo länger hinfahren, und dann muss man die Kindersitze rausnehmen und dann will sich jemand da gar nicht hinsitzen, weil so viel Brösel und Zeug ist, da habe ich mich manchmal schon echt geschämt, weil ich mir gedacht habe, wie unser Auto aussieht.
Na, aber jetzt mal kurz sagen, es gibt viel, viel schlimmere Autos. Also wir haben jetzt kein vermülltes, ein verdrecktes Auto.
Genau.
Wir haben einfach ein bisschen ein ungeputztes Auto.
Genau. Ja. Aber ich finde das einfach auch schön, weil es ist prinzipiell ein neues Auto. Das haben wir jetzt ein Jahr, oder? Ungefähr ein bisschen über ein Jahr. Und dann finde ich es voll schön, das zu pflegen. Und außerdem denke ich mir immer so, ich muss dann an den Satz denken, du siehst nicht aus wie deine Ziele, du siehst aus wie deine Gewohnheiten. Und da denke ich mir so, ja, das stimmt voll.
Ja, da ist was dran, aber auch nicht, da kann man sich auch verkopfen. Es gibt da die Leute, die zweimal in der Woche zur Tankstelle fahren,
das
Auto putzen. Und
ja, das bin ich ja auch nicht. Ja. Aber wenn es richtig dreckig ist, das ist ja so wie, keine Ahnung, der Boden in der Wohnung, den muss ich halt auch von Zeit zu Zeit putzen, nicht erst wieder, wenn ich ausziehe. Weißt du?
Ja.
Aber auf jeden Fall war es dann so, dass ich gesagt habe, Steff, es ist soweit, ich mag das jetzt machen, mir ist es egal. Und dann hast du gesagt, passt, du gehst voll gern mit den Kindern da Roller fahren. Da war eh auch so eine Straße, die man hin und her fahren kann, passt. Und dann war, irgendwie sind halt manchmal so Tankstellen und so Autoputzdings, irgendwie ist es, es hat da manchmal einen komischen Vibe.
Ah, wirklich?
Ja, es ist irgendwie sehr männlich dominiert. Da ist auch so, gefühlt kann man da viel falsch machen, obwohl man eigentlich ja nichts falsch machen kann. Aber weißt du, wie man so, es gibt da halt gewisse Regeln. Da hast du eigene Regeln auf so einer Tankstelle. Und irgendwie finde ich das manchmal ein bisschen weird. Und dann war es aber voll schön. Du bist dann da ja mit den Mädels losgezogen und dann bist du nur zu mir hergekommen und hast gesagt, wenn irgendwas komisch ist, dann ruf mich an. Ich habe mein Handy auf laut. Und es war so, es war für mich voll schön, diese Form der Sicherheit zu spüren. Also normalerweise bin ich ja immer so, ich kann für mich selber sorgen und ich brauche das nicht da und ich sorge für meine eigene Sicherheit und ich kann mir ja selber wehren und so. Aber dieses Gefühl zu spüren, du beschützt mich jetzt gerade, war irgendwie voll wertvoll und hat für mich gerade voll was Heilendes in dem Moment gehabt. Das habe ich danach hier dann auch gesagt, dass es irgendwie jetzt richtig schön war. Und das war mein Beschäftigt dieser Woche.
Gern.
Dass ich das auch so zulassen habe. Weil oft lasse ich es ja alles zu.
Das freut mich, du sehr starke, selbstständige Frau. Weil da waren zwei Typen, die haben sehr dubios und nach Körpersprache sehr aggressiv ausgeschaut.
Ja, das war schon, sehr wie sie ausgebalgt verhalten. Und wieder eingebalgt haben und so, ja.
Und die haben aber, hinten sind drei Leute umgestanden fürs Auto abspritzen und der ist von der anderen Seite gekommen, schnell eingekurft, hat alle sich vordrängelt.
Ausgebotet.
Also echt, die haben sich sehr, ich sag's jetzt so, asozial verhalten. Und haben jetzt nicht unbedingt freundlich gewirkt, auch mit ihrer aggressiven Körpersprache.
Ja, fand ich auch irgendwie so ein bisschen im schräger Vibe. Aber es war dann auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl.
Und ich war immer in Blickweite, ich habe immer wieder um mich geschaut.
Ja, das habe ich dann auch gesehen. Ja. Und ich habe das Auto echt gründlich geputzt.
Ja, danke.
Habe ich noch einen kleinen Flirt mit dem Tankwart gehabt, der war sehr nett. Der hat dann immer wieder so nett hergegrinst. So, hallo.
Servus. Ah, deshalb war das Saugen gratis bei dir. Vielleicht hat er bei dir auf for free und die Saugkraft auf 100% gestellt.
Na, auf jeden Fall war das sehr, sehr schön. Danke dafür.
Gern. ist ja immer so schwer. Einerseits muss man die ja lassen, weil du bist ja die starke Frau. Und dann kommen die Momente, wo man doch der starke Mann dir gegenüber sein muss. Ist immer gar nicht so schwer, gar nicht so leicht, das herauszufinden, was ja, wann passt.
Aber das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Das sein, nein, du verstehst es in deinem Kopf ja, nämlich nicht.
Es ist
nicht
für mich dann manchmal so Rosinenpicken aus deiner Warte, was du immer an?
Na.
So, wenn man will, holt man sich das starke Geschlecht her, zum Sicherheit haben, aber nicht, wenn ich es gerade nicht brauche. So, verstehst du das? Ist für mich nicht ganz leicht zum Deuten, wann ich mich denn wie verhalten soll, dass für die als starke, unabhängige Frau in den Kram passt. Verstehst du mich?
Ich verstehe die, weil ich selber relativ lang die letzten Wochen gebracht habe, das für mich auseinander zu dividieren. Mhm. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt erklären kann. Aber es ist für mich kein Rosinenpickchen, sondern es ist für mich eigentlich, ich habe realisiert, dass ich gerade wieder mein Herz ein bisschen öffnen muss und das auch mehr zulassen muss. Und das habe ich ganz lang mir vor dem verschlossen. Also auch diese Gesten. Und ich merke, dass ich manchmal das fast nicht aushalte. So dieses... diese Harmonie, diese Liebe und dann fange ich an, mich selber zu sabotieren und zum Beispiel, ein gutes Beispiel, an dem man es vielleicht auch erklären kann, ist auch beim Skifahren, wir haben irgendwie die letzte Woche war es extrem harmonisch zwischen uns und sehr liebevoll und ich glaube, dass das gerade so ein bisschen mein Prozess auch ist, das zuzulassen oder dass ich gerade wieder lerne, mich dafür zu öffnen und ich habe zum Beispiel auch beim Skifahren, du hast öfter den Arm um mich rumgelegt, wir haben uns dann also verliebte Blicke zu, wie sagt man, zugeschmissen. Na, uns halt verliebt angeschaut. Und mein erster innerer Impuls wäre zu sagen, oh, heute bist du aber verliebt. Weißt du, so irgendwas zu sagen, um quasi den Moment gerade irgendwie kaputt zu machen, ist jetzt auch zu hart ausgedrückt, aber um es einfach abzuschwächen, weil es mir dann manchmal schwerfällt, in einer Beziehung das auszuhalten. Wenn ich, so wie wir ganz am Anfang frisch verliebt waren, dann ist das ja, weiß ich nicht, dann passiert was anderes im Körper. Aber jetzt manchmal merke ich richtig, wie ich anfangen würde, die Situation zu sabotieren und irgendwas zu sagen, um es quasi in dem Moment abzuschwächen. Und ich merke, dass es einfach ein Verhalten von mir ist, das in der Form von Selbstsabotage geht. Und ich habe mich richtig dabei ertappt, dass ich mir gedacht habe, na, das sagst du jetzt in dem Moment nicht. Die war kurz, es lag schon so auf meinen Lippen und ich habe es zurückgehalten und ich habe es nicht gesagt und es war eigentlich schön, das auszuhalten, unter Anführungszeichen. Und das merke ich aber gerade, dass ich das probiere und mache und mit dir gegenüber da wieder total öffne und diese Liebe zulasse. Und deswegen hat es für mich nichts mit Cherrypicking zu tun, dass ich mir jetzt da, oh, und dann, ich bin ja in dem Moment auch nicht das schwache, kleine Mädchen, das sich nicht selber wehren kann, aber es ist einfach trotzdem schön zu spüren, dass du da bist und dass du hinter mir stehst, jetzt auch in der Situation vom Autoputzen, wenn wir dabei bleiben wollen und mir das Gefühl gibst und sagst, hey, ich bin da. Und das ist voll das schöne Gefühl, auch wenn ich stark und unabhängig bin. Und das Gefühl gebe ich dir ja auch, dass ich sage, hey, ich weiß, du schaffst das, aber sollte irgendwas sein, ich halte da den Rücken frei, ich bin da. Und das ist für mich diese Ausgeglichenheit. Und deswegen ist es nicht so, oh, männlich-weiblich und die weibliche Person ist die Schwache und muss sich immer beschützen lassen. Na, sondern diese Ausgeglichenheit und auch zu wissen, deswegen darfst du genauso Gefühle zeigen oder kannst mal Schwäche zulassen oder auch mal vielleicht sogar weinen, wenn dir danach ist. Und deswegen stoßt mich das dann nicht ab. Und das ist für mich eine gesunde Form der Beziehung. Und ich glaube, dass wir das eben durch Patriarchat, durch Sozialisierung so lange eben anders vorgelebt, gelernt bekommen haben, dass wir gar nicht wissen, wie sich das eigentlich anfühlt. Und wenn es dann eben in die Richtung geht, man eigentlich anfängt zu sagen, boah, unangenehm, cringes Gefühl, das lasse ich jetzt gar nicht zu.
Ja, und ich glaube, das habe ich in der letzten Woche auch voll gespürt. Deshalb habe ich das auch wieder mehr gemacht, weil davor habe ich das Gefühl gehabt, du willst gar nicht, dass ich so beschützend bin, weil du bist ja die unabhängige Frau. Dann habe ich das auch aktiv weniger gemacht, weil es ist auch oft so auf, wie sagt man, auf Ablehnung gestoßen. Weil du mir schon oft auch das Gefühl gegeben hast, du schaffst ja eh alles allein. Dann habe ich das Gefühl, ja, für was brauchst du mir denn dann? Dann kümmere ich mich halt um meine Sachen und um die Kinder. Du die um dich selber. Aber es heißt ja nicht, dass du schwach bist, nur weil man voneinander Hilfe oder Zuneigung zulässt.
Ja.
Ich glaube, das hat mit mir unterbewusst das gemacht in den letzten Jahren, Monaten, dass ihr da das weniger gegeben habt, weil du es aber auch nicht annehmen wolltest. Kann das sein?
Ja, das habe ich ja auch versucht, in der letzten Folge auch schon zu erklären. Auch das mit dieser Wut, dass ich war wie im ständigen Kampf mit mir selber, aber auch mit dieser Wut, die ich nicht zum Ausdruck bringen habe können, weil ich das eben so gefühlt habe, eben diese Ungerechtigkeiten, dieses, es war wie so ein Prozess, wo ich gemerkt habe, ich habe eigentlich ganz lang gedacht, es ist schon anders, wir sind schon ganz an einem anderen Punkt jetzt in unserer Gesellschaft und es ist nicht so und ich fühle mich da ungerecht behandelt und dadurch war eben diese Wut so da und jetzt versuche ich das alles irgendwie von einer anderen Seite zu betrachten beziehungsweise für mich anders zu lösen. Und das ist, glaube ich, gerade der Prozess, in dem ich bin und wo ich aber total mein eigenes Verhalten reflektiere.
Und ich muss sagen, ich fühle mich auch wieder ein bisschen mehr gebraucht, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt mehr tue, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also dir gegenüber, weil ich fühle mich wieder mehr präsent in unserer aber Beziehung.
Spannend, weil es hat sich keine Aufgabenverteilung geändert. Nein. Oder nicht, dass wir jetzt gerade was anders machen, sondern es ist ja nur ein Gefühl zwischen uns zwar.
Mhm. Ich habe mal wieder ein Selfie für uns gemacht.
Mhm. Ah, es ist war der Blick. Hast du das ja zeitlang bewusst nicht gemacht?
Nein, aber ist mir aufgefallen.
Die Aussage ist so witzig.
Ist mir aufgefallen.
Ja, mir auch. Mhm. Ist mir nämlich vor, ist jetzt aber sicher schon ein, zwei Jahre her, dass mir das mal aufgefallen ist, dass du das nie mehr gemacht hast. Mhm. Und früher hast du das immer gemacht. Mhm. Ja, es ist voll interessant. Aber eben, es geht ja auch genau diese, ich finde auch, der Feminismus hat sowas Kämpferisches und sowas Einseitiges teilweise. Und das verstehe ich mittlerweile, kann ich verstehen, was du da fühlst und warum du dann so anhupfst auf das, was ich sage. Und ja, es ist ja in meinem Kopf voll schwer zu erklären, aber es ist ein Gefühl, das da ist, dass ich das, boah, das, ich kann die starke Frau sein, aber ich kann deswegen trotzdem mich von dir beschützen lassen. Das heißt aber nicht, dass ich allein schwach bin.
Eben.
Ja. Ja, aber das ist spannend, das rauszufinden.
Also wenn du jetzt dann deinen Kampfsport machst na, und ich und ich in Zukunft bei der Tankstelle das Auto putze, dann kannst du zu mir auch sagen, hey, ey, ruf mich an, wenn was ist.
Ich bin da.
Dann vermöbel ich die Proleten da drüben.
Was denn? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch noch ganz eine spannende Bezugnahme gekriegt, die würde ich ganz gern vorlesen, weil sie auf die letzte Folge geht. Und das geht irgendwie in eine ähnliche Richtung. Und zwar, ich würde da gerne auch noch Feedback dalassen. Ich höre euch beiden total gern zu und finde mich und meinen Mann in euren Gesprächen oft wieder. Ich finde es auch so cool, dass du bei einem Singing Circle warst und dann beim Ecstatic Dance. Das ist einfach so herzöffnend. Ja, das empfinde ich genau so. Und ich glaube, es hat auch, das war quasi ein bisschen so diese Wirkung, weil ich mich auf ein paar so Sachen eben einlassen habe. Genau wie du gesagt hast, ich würde mir gern noch etwas weniger Bewertung wünschen. Ich weiß, dass du dich eh schon voll viel mit so vielen Themen beschäftigst und mag einfach mal nur als Feedback dalassen. Vielleicht haben die Haremshosenträgerinnen ja nur für den Abend die bequemen Hosen an oder sie verbinden damit noch mehr Erinnerungen an das Urlaubsland, wo sie die herhaben. Aber im Prinzip fängt das Bewerten ja schon bei kleinen Kindern. Mädchen tragen rosa und lange Haare, Buben blau und kurze Haare, was dann oft von älteren Generationen bewertet wird und ich gar nicht mag an. Und ich fände es viel schöner, wenn wir alle nicht mehr so viel beziehungsweise am besten gar nicht über andere urteilen oder werten würden. So nach dem Prinzip you do you oder let them. Vor allem, wenn es um so banale Dinge wie Kleidung geht. Also ich wollte das einfach mal nur da lassen und würde mich freuen, von dir zu hören, was du dazu sagst. So, und zum Abschluss noch, ich finde deine Arbeit so toll hier, bitte weiter so. Voll nett. Vielen, vielen Dank. Also, das war jetzt nicht ganz voll die Wertung, die du reingebracht hast. Und das ist mir danach bei der Nachricht auch aufgefallen, dass es voll stimmt, dass ich da ja auch total in Schubladen denke und ich eigentlich gar nicht so sein will.
Du meinst aber da, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, bei den Tankstellentypen meinst du jetzt, oder?
Ja. Zum Beispiel, ja, dass man dann auch sagt, ah, die Proleten oder so. Aber vielleicht war der einfach gestresst, weil er um 6 Uhr wieder daheim sein hat müssen und wollte unbedingt nur sein Auto putzen. Du weißt immer nicht, was bei den Menschen vor sich geht, aber dass man halt immer schnell in diese Bewertung geht oder Menschen eben so kategorisiert und in Schubladen steckt. Und ich bin ja auch diejenige, die eigentlich darauf aufmerksam macht und sagt, finde ich nicht cool und soll man nicht machen und mach's dann aber wieder selber. Deswegen hat mir die Nachricht am Ende auch voll gefreut, weil sie mein eigenes Verhalten dann eigentlich total reflektiert hat.
Zwei Sachen dazu. Eine Sache ist, ich probiere auch oft, also das muss man echt immer aktiv probieren, jeden Menschen jeden Menschen, den man auch kennenlernt, eine Chance geben, weil jeder hat so eine geile Geschichte eigentlich. Jeden, den du kennenlernst und mit dem redest, hat eine geile Geschichte, hat irgendein Talent, was er kann, und du musst die Chance immer geben. Aber es ist trotzdem sau schwer, kein Vorurteil zu haben, weil ich glaube, der Mensch ist einfach so gebaut, es gibt so zuerst so chemische Prozesse anhand von dem, dass man jemanden durch sein Auftreten, durch sein Äußeres leider auch irgendwie schon bewertet. Und so ist es bei den Tankstellentypen gewesen, so ist es, wenn ich zum Yoga gehe wahrscheinlich, so ist es, wenn ich irgendwo Filmemacher kennenlerne. Man hat zuerst, weil man weiß es ja nicht, oder? Bevor du jemanden kennenlernst, musst du den ja irgendwie bewerten oder du musst ja eine Auswahl treffen. Und ich glaube, das passiert unterbewusst so. So viel und so gern man das unterdrücken würde, ganz werden wir es nicht schaffen. Ich glaube, man muss es aber aktiv probieren, etwas nicht zu bewerten. Aber trotzdem, ja. Wenn du in einen Raum gehst von 25 Filmemacher, du kannst ja nicht jetzt mit alle unterhalten, oder? Du musst irgendein Kriterium für die finden, zu wem gehe ich jetzt hin, mit wem könnte jetzt
als das klingt erst, immer so, als würdest du nur mit Filmemacher Zeit.
Ich denke jetzt gerade an so ein Netzwerkding oder so.
Ja, total.
Oder du gehst jetzt auch in den Sing Circle, du hast bestimmt mit 3-4 Menschen geredet, das waren auf 25 da. Anhand welcher Kriterien hast du mit den Menschen geredet? Hast du jemanden schon kennt oder hast du mit wem Neuen geredet? Das sind so Sachen, die sind teilweise, glaube ich, chemisch vorprogrammiert, aber man kann so gut wie möglich aktiv versuchen, die Bewertung nicht einfließen zu lassen. Oder?
Total, vor allen Dingen, weil wenn man Menschen so bewertet, dann steckt man sie in eine Schublade und schließt dann ja auch aus, dass man zum Beispiel mit denen connectet, oder? Weil dann bist du so, aufgrund irgendwelcher Beurteilungen, spreche ich jetzt vielleicht mit der Person nicht, weil ich denke, aber du warst ja eben nicht da. Wenn du dann mit der Person ins Quatschen kommst, dann stellst du fest, boah, wir haben voll viele Gemeinsamkeiten, aber wir haben einfach einen unterschiedlichen Kleidungsstil zum Beispiel.
Ja.
Oder unterschiedliche Einstellungen in Bezug auf, keine Ahnung, irgendeinen Bereich im Leben, was ja total okay ist. Aber letztendlich, führt das schon dazu, dass man halt, wie soll ich sagen, diese ganzen Konflikte, die wir gerade ganz aktiv in unserer Gesellschaft erleben, seien ja genau aufgrund dessen, oder dass ich sage, ich rede mit der Person nicht da oder die Person kommt von woanders her, ist woanders geboren, deswegen mag ich sie nicht da. So, das heißt ja letztendlich, ich verschließe mich schon davor und nutze das Potenzial gar nicht, dass es mich selber bereichert. Und das war schon so, wo ich gedacht habe, ah ja, stimmt, ich denke eigentlich immer, ich bin so offen und dann bewerte ich auch wieder total. Und eben dieses, wie du sagst, man muss sich, glaube ich, richtig bemühen, das nicht zu machen. Ja. Also sich dann immer wieder, man merkt dann vielleicht die eigenen Gedanken und dann kann man sagen, naja, ich weiß es ja nicht, da. Ich quatsche jetzt mal bewusst mit der Person oder ich kann ja mal nachfragen, wenn es mich interessiert. Also Interesse an den anderen. Aber eben, es stimmt voll, dieses aufgrund von Aussehen, von Äußerem zu bewerten, ist eigentlich super schwierig und mag ich auch nicht.
Ja.
Aber man macht es dann halt trotzdem irgendwie wieder.
Und man geht ja der Einfachheit halber immer zu Bekannteren hin. Man muss schon dafür entscheiden, aktiv zu, okay, da kann es jetzt sein, dass ich mich nicht so comfortable fühle.
Genau, du bleibst trotzdem ja damit in der Komfortzone.
Genau.
Weil das, was du kennst, da warst du ja unter Anführungszeichen wieder, du bist sicher.
Ja.
Deswegen bleibst du da.
Und was ich bei sowas manchmal versuche, ist so mich selber zu challengen, okay, ich glaube, der oder diejenige, mit der vibe ich wahrscheinlich nicht oder ist wahrscheinlich überhaupt nicht mein Fall. Und jetzt schaue ich, ob es wirklich so ist. So quasi das, was ich davor denke, wie ich glaube, dass das Gespräch verlaufen wird und dann hinterher versus, wie ist es wirklich verlaufen? Mhm. Bin ich positiv überrascht oder habe ich mein unter Anführungszeichen Vorurteil selber bestätigt? Ist ja auch besser, zumindest versuchen, das Vorurteil, wenn ich schon eins habe, zu bestätigen oder zu widerlegen. Ist besser, als wir das Vorurteil, was ich nie bestätige, in meinen Kopf zu speichern.
Mhm.
Das ist auch gut.
Voll.
Also du musst da irgendein, mit einem Nazi wirst du auch irgendwas gemeinsam haben. Wenn du mit einem, wenn du mit jemandem da voll rechts ist, vielleicht geht der voll gerne Skitour in die Berg und hat die gleiche Passion wie du, ist aber politisch irgendwo ganz am anderen Spektrum.
Ja, Herbert Kickl geht voll gerne.
Ja, das ist ja so ein Bergmensch, ja genau. Sicher ein cooler Typ eigentlich in echt. Ja.
Bestimmt.
Aber weißt du, was ich meine? Man hat mit jedem wahrscheinlich was gemeinsam. Jeder hat auch irgendwas Positives. Ja, und man muss mit den Menschen einfach auch irgendwie zurechtkommen.
Ein kurzer Disclaimer. Ich habe nicht gesagt, dass Herbert Kickl ein Nazi ist. Nicht, dass wir nur klarkriegen oder so.
So viel dazu. Ich habe noch eine lustige Beobachtung, bevor wir zu unserem Thema kommen. Und zwar eine Beobachtung zum Innsbrucker Immobilienmarkt.
Jetzt kommt wieder was.
Vor dem Kindergarten außen gibt es so eine Wand, wo man Sachen raufpinnen kann, wenn man Anregungen hat oder irgendwas verkaufen will oder so. Und da war ein Zettel, habe ich schon wieder witzig gefunden. Das ist einfach 1:1 Immobilienmarkt Innsbruck. Frisch gebackene Eltern mit Knirps und 2 miese Katzen brauchen mehr Platz. Hallo, wir Mama, Papa, Sohnemann und 2 Semi-Freigängerkatzen suchen im Laufe der nächsten 1 bis 2 Jahre eine 3-4 bis 4 Zimmerwohnung mit Garten oder Möglichkeit für die Miezen rein und rauszukommen. Also voll der schöne Text. Papa arbeitet in Innsbruck und da wir bewusst auf ein Auto verzichten, ist eine gute Anbindung ans Öffi-Netz super. Wir brauchen keinen Parkplatz, außer die Oma aus einem anderen Bundesland kommt mal, so die Sachen stehen. Also voll der nette Text. Und dann unten, falls jemand was hat oder wen kennt, gartenwohnung@blablabla.com. Und hat einer mit Kugelschreiber kommentiert, gescheißen.
Im Kindergarten.
Ja, außerhalb vom Kindergarten.
Ich weiß, die Wand
nicht. An der Holzwand, die zackst am Morgen. Herrlich, ich habe mir gedacht, es ist so geil. Also, ich hoffe, sie finden was. Vielleicht ist die Erfolgschance sehr gering, aber es muss ja allein ein philanthropischer Immobilienbesitzer, Besitzerin bei dem eine E-Mail schreiben. Cool, wenn es klappt. Ich habe leider den Gedanken auch schon mal gehabt und ich habe so Zettel mittlerweile echt oft gesehen, vor allem in den Stadtteilen, wo halt natürlich jeder gern wohnen will, in Innsbruck. Und es ist so geil einfach, oder? Es ist so ein bisschen wienerisch sogar, oder? Voll der schöne Text und darunter, gescheißen.
Ja, also ja. Nah. Ja. Aber eben bei diesen Texten denke ich mir auch so, ja, willkommen.
Genau, in der Realität, gleich. Ja. Willkommen in 2025.
Aber man lässt halt auch nichts unversucht, aber eben. Ja.
Also ich finde es auch mutig und cool, dass es auf dem Weg versucht. Ich freue mich auch für sie, wenn es funktioniert.
Mir hat getriggert, dass sie 4-mal im Text 2 Miezekatzen ja.
Ich glaube ja. Nur nicht unbedingt, dass es so funktioniert.
Nein, ich glaube auch nicht so. Also das hat vielleicht aber mal, vielleicht ich weiß nicht, 2018.
Vielleicht lachen die jetzt über uns, ja. Weil wir den Zettel nicht aufgehängt haben. Und, sie haben
und immer halt, noch in unserer kleinen 3-Zimmer-Wohnung ja. Wohnen.
Und sie haben heute eine E-Mail gekriegt von der Frau so und so, die 44 Wohnungen in Innsbruck hat und ja. Eine steht gerade leer.
Aber auch wenn ihr an unseren alten Vermieter denkt, der irgendwie 80 Parkplätze und 120 Wohnungen in Innsbruck gehabt hat und der hätte so einen Zettel gelesen, vielleicht der hätte sowas da drunter hingeschrieben. Also der ja. War alles andere als wie ein Menschenfreund. Ja.
Ja.
Aber,
der
na,
war
cool.
Politisch ein bisschen anders eingestellt.
Ja, schwierig. Ich habe auch noch ganz kurze Beobachtung und zwar, das führt uns wieder zu diesem Skitag, zu diesem besagten Skitag, wo wir zuerst eben die holländischen Gruppen beobachtet haben, wie sie sich reihenweise da runtergestürzt haben. Und auf der anderen Seite vom Hang war aber ein Tiroler Skiclub-Rennen. So, und dann sind wir ja, wir haben aufgehört, wir sind dann da Richtung Parkplatz gefahren und du hast dann gesagt, du holst das Auto, dass es halt für die Mädels nicht so weit ist zum Gehen oder generell für uns einfach angenehmer. Und ich bin dann da mit den Mädels gestanden, wir haben unsere Snacks ausgepackt und Äpfel und Kekse und so gegessen und dann habe ich wirklich beobachtet, wie diese Skiclub-Trainer, ich brauche nicht gendern, es waren nur Trainer, daherkommen sind. Und da habe ich mir wieder gedacht so, crazy. Ist einfach das komplette Gegenteil. Und dann ist mir wieder aufgefallen, wie elitär ist fast das falsche Wort, aber wie so, ich kenne es auch beim Beachvolleyball, dass du halt so, das sind so eingeschweißte Truppen, da herrschen so ganz eigene Regeln, wie du die verhaltest. Und man erkennt ja an Kleinigkeiten schon, ob es der drauf hat, ob der dazugehört oder nicht. Das sei Kleidung, das ist so wie die Skibrille auf. Also wie jemand die Skibrille aufhat, wenn jemand die Skibrille schon nach hinten hängen hat, also ja, dann warst du schon so.
Kein Rennfahrer hat die Skibrille nach hinten
genau,
hängen.
Genau, aber es gibt so Kleinigkeiten und wie schwierig das eigentlich ist, weil ich bin ja auch ich bin nie Rennen gefahren oder so, ich war jetzt nie in diesen Kreisen von Skifahrern und ich kenne dieses Gefühl, dass man immer so denkt, boah, ich gehöre doch nicht dazu oder ich stelle mich manchmal auch noch ein bisschen Batschert an bei manchen Sachen. Und deswegen finde ich es also cool, dass du unsere Mädels zum Beispiel ganz viel jetzt schon allein machen lässt. Ich sehe dann, dass die jetzt schon geschickt sind. Also die erfinden dann eigene Möglichkeiten, wie sie sich ihre Ski anziehen oder wie sie die Situation gerade handeln, wo ich dann auch schnell Panik kriege und mir denke so, oh scheiße, wie tue ich da jetzt?
Die können allein die Bindung einigen.
Ja, ja, eben. Und halt so Kleinigkeiten, wenn du das von klein auf so mitnimmst. machst, dann bist du ja voll gut drin, oder? Und dann habe ich auch wieder diese Skitrainer da beobachtet und ich habe dann eh zu einem, weil die alle, die sind die so hergefahren, haben dann so ganz lässig abgebremst und dann irgendwie so, und dann alle irgendwie so ein Stöhnen ausgelassen. Das wäre der härteste Tag auf der Welt gewesen. Und ich war dann so, was stöhnen sie denn alle? Und dann war der aber auch nicht fähig, irgendwie mit mir zu reden oder irgendwie drauf zu antworten.
Ja, das ist ein bisschen wieder wie vorher, du musst denen
ja,
auch...
Ja, ich war ja in der Ski-Club. Ich bin schon wieder in der Beurteilung.
Ich war in der Skiclub-Bubble, wo ich jung war. Ich bin jetzt Wochenende Rennen gefahren.
Du warst da in der Freerider-Bubble und ja. Ich weiß noch, wenn es da so Filmpremieren gegeben hat, wenn meine Mädels und ich da hingegangen sind, wir haben uns so unwohl gefühlt, weil wir halt nicht diese coolen Ski-Chicks irgendwie waren. Und also es ist am Anfang und ich weiß das aber auch bei den Beachvolleyballer war das zum Beispiel auch oft so, du bist dann dahin gekommen und du hast manchmal halt einfach so das Gefühl gehabt, hey, das ist jetzt nur mal die eingeschweißtere Crew, das sind so ein bisschen die Profis.
Ja, jetzt weißt du, wie ich mich zwischen die Volleyballer und Wasserballer gefühlt habe.
Aber das ist schon verrückt beim Sport auch, wie schnell du irgendwo dazugehörst oder eben nicht dazugehörst und was für Kleinigkeiten die da am Ende des Tages auch enttarnen, weißt du, so, weil du die Ski falsch tragst oder so.
Ja. Ich meine, das ist auch ein sehr technischer Sport, Skifahren. Da gibt es ganz viele Kleinigkeiten, die man richtig machen muss, um nicht entlarvt zu werden als Nicht-Skifahrer.
Ja, aber das ist jetzt wieder mal beim Skifahren selber. Ja, das ist beim Liftfahren schon, das ist bei der Ausrüstung.
Wie du gehst, genau. Wie du deine Ski tragst, ja. Wie tragst du deine Stecken. Weißt du, der coole Skifahrer hat die linke Hand frei, der hat die Ski und die Stecken
in
auf der
Hand,
Schulter
klar.
In einer Hand.
Obwohl ich jedes Mal einen blauen Fleck auf meinem Schlüsselbein habe, wenn ich die Ski trage. Es tut scheiße weh, aber ich trage es natürlich jetzt auch so.
Ja. Man, ich sehe schon anhand, welche Skischuhe hat jemand an? Wie geht der mit den Skischuhen? Wie geht der über die Stufen bergab?
Da gibt's, wie du meine alten Skischuhe. Was, wie hast du die genannt?
Ja, U-Boote? Kajaks. Das war... Das geht nicht.
Aber auf jeden Fall ist mir da wieder aufgefallen, wie quasi diese Grüppchen in sich dann auch geschlossen sind.
Aber trotzdem cool, dass es sowas gibt. Weil,
voll.
Ja, die sind halt dann auch zumindest Sportler, die sind außen unterwegs, haben die Kinder dabei. Die Kinder battlen sich da bei den Skirennen, sind an der frischen Luft. Das ist, hat mehr Positives wie Negatives, finde ich.
Voll, aber ich finde eben auch da, finde ich es cool, wenn man dann die Leute integriert und nicht in diesen geschlossenen Bubbles bleibt und dann irgendwie sagt, oh, der kann ja eh nichts oder
ja,
die kann
ja
eh nichts.
Es ist halt schon ein teils elitärer Sport, weil das ist voll teuer. Man, das ganze Equipment ist teuer, der hat Zeitaufwand, jetzt Wochenende zu die Rennen fahren, Ski herrichten, Wachsel, Flur, Pulver und alles, was man da draufhauen kann.
Aber es ist echt in jedem Sport so. Ich war ja letzte Woche auch wieder Tennis spielen und dann ist auch schon so, dass mich kurz gestresst hat. Ich war noch nie in dieser Halle, da ist so Granulat gewesen und da war ich auch wieder... In welcher Technik muss ich denn jetzt eigentlich abziehen? Und das sind alles so Kleinigkeiten, wo, wenn du natürlich noch nie in der Halle warst, kannst du ja ganz viel unter Anführungszeichen falsch machen und jemand zu dir dann sagen, oder beim Klettern, ich finde Kletterhallen finde ich ja ultra unangenehm. Da gibt es ja echt so die Leute, die dann die auf die Finger schauen beim Sichern. Ich meine, hat einen gewissen Sicherheitsaspekt auch. Aber es gibt einfach manche, die echt dann sehr wichtig und gescheit sein und da was raushängen lassen. Und da, wenn du da neu am Anfang bist, ist es immer ultra unangenehm, finde ich.
Ja, das stimmt.
Das ist meine Beobachtung gewesen.
Ja. Aber das ist in jeder Sparte.
Total.
Bei den Schauspielern untereinander.
Ja, ja, klar.
Ist
in
das
jeder
voll
geschlossenen
crazy bei
sozialen Gruppe eigentlich.
Oder auch so Erzählungen, die ganzen Theaterdarsteller, so jetzt im Landestheater und so wie dir, so untereinander. Also, ich glaube,
es gibt immer.
Sind eingeschworene Grüppchen überall.
In jeder Gruppe, ja.
Das
stimmt.
Ist nicht nur Sport.
Das ist eigentlich voller. Wie sagt man denn?
Ist bei jedem Verein und so, was die ganzen, die Freiwilligen,
bei der
Vereine,
Feuerwehr.
Bei der Feuerwehr, bei den Schützen,
ja,
bei Skiclub, Leichtathletikclub.
Das gibt es immer. Ja. Spannend, soziales Phänomen. So, wir haben nur ein Hauptthema mitgebracht.
Noch fast eine Stunde. Okay, schieß
okay,
los.
Kurz. Und zwar das Thema Selbstoptimierung. Ich habe das irgendwann mal, ich glaube, wirklich so Anfang des Jahres aufgeschrieben, weil Anfang des Jahres gehe ich immer so ein bisschen steil in Bezug auf Selbstoptimierung. Da will ich meine Routinen verändern. Da will ich wirklich nur mal Struktur in mein Leben bringen. Da bin ich immer mega motiviert, das zu machen. Man kann das natürlich das ganze Jahr machen, aber ich finde so, Anfang des Jahres habe ich immer so einen Zauber des Neuen. Da denke ich mir so, ein neues Jahr, neues Glück und versuche immer so das ein bisschen mitzunehmen. Ich liebe das einfach, also sich so neue Ziele zu setzen. Und eine Zeit lang habe ich mich voll dafür verurteilt. So dieses, und dann nimmt man sich irgendwas vor, was man eh nicht einhaltet. Klar ist es oft so. Aber ich finde halt so diese Frage Selbstoptimierung bis wohin ist es cool und ist es auch gesund und eine Form von Selbstliebe, auch wenn ich diszipliniert mit mir bin, und ab welchem Punkt kippt es und geht es auch in eine ungesunde Verhaltensrichtung. Und ich fand es mal ganz spannend, im Podcast zu beleuchten, wie das eigentlich ist, also wo ist Selbstoptimierung eben cool, dass ich sage, ich kann einfach gewisse Routinen einführen, und wann kippt das Ganze eben?
Ja, ich wollte es so ein bisschen in Vor- und Nachteile oder Risiken und Gefahren für mich aufteilen, so ein bisschen probiert. Also, ich weiß nicht, das ist jetzt einfach mal Pro- und Kontraliste auflisten oder reden wir über die Punkte so ein bisschen. Oder möchtest du das strukturieren?
Na, sag einfach mal gern, was du da gedacht hast.
Ja, also zu Vorteile habe ich mir aufgeschrieben. Auf jeden Fall ist es wichtig, und das kommt dabei aus, wenn ich mich selbst optimiere, über bessere Gesundheit, oder? Weil da gehört ja oft dazu, so Routinen wie Sport und Ernährung und so, das hat eigentlich nur positive Effekte auf dich selber, oder? Und auch auf dein Umfeld.
Ja.
Man ist auch produktiver, oder? Weil wenn man Struktur in sein Leben bringt, so wie ich oft nicht schaffe, dann kann man in weniger Zeit mehr schaffen und hat mehr Zeit wieder für die wichtigen Dinge, oder?
Mhm.
Die persönliche Weiterentwicklung ist super, weil wenn wir nicht, also wo ich auch oft im Beruf jetzt auch zu wenig mache, ist so jedes Jahr irgendeine Weiterentwicklung machen. Jetzt bin ich den Schauspielkurs gegangen, das hilft mir auch wieder für alles. Nächstes Jahr möchte ich zum Beispiel vielleicht irgendein, wie man ein Doku kalkuliert, da gibt es Filmwerkstatt München zum Beispiel, gibt es zu alle Themen, was in der Filmproduktion ist, gibt es Seminare und so Wochenendkurse, und das, glaube ich, muss man jedes Jahr irgendeine Weiterbildung machen, sonst bleibt man auch auf der Stelle.
Ja, ich glaube, entschuldige, wenn ich da einhake, aber ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen der Trugschluss. Wir leben ja in einer Zeit, in der du hast Zugang zu jeglichem Wissen, und ich habe zum Beispiel auch ganz oft diesen Glaubenssatz, ich brauche da eine Ausbildung, ich brauche da ein Zertifikat. Ich glaube, man unterschätzt oft, dass man sich einfach Sachen selber beibringen kann, dass man sich selber mit Sachen beschäftigen kann. Ich kann mal auf YouTube Videos dazu anschauen und kann eigentlich in relativ kurzer Zeit wirklich zum Experten, zur Expertin auf dem Gebiet werden.
Aber du wärst da auf YouTube, auch wenn du 100 Tutorials anschaust, du wärst keine Menschen kennenlernen, die das auch schon gemacht haben und darin vielleicht schon erfolgreich sind.
Ja.
Und du kannst, wenn du dich selber weiterbildest, super, aber du kannst einfach 100 Schritte oder 10 Schritte oder 5 Schritte einfach überspringen, indem du jemanden kennenlernst oder in einem Netzwerk auf einmal drin bist, wo du dann einfach gleich schon irgendwo einsteigst, wo du dich fast allein vielleicht auch nicht einmal hinarbeiten kannst.
Mhm.
Und das ist einfach so. Aber am Ende sitzt irgendwo ein Mensch, der das konsumiert, was du produzierst, oder sei das, ist das ein Video oder ein Produkt, ganz egal. Am Ende muss ein Mensch dazu ein Ja sagen, und das geht auch nur, wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest. Es gibt natürlich nur Selfmade, YouTube, Instagram, nur online, alles selber gelernt. Gibt's alles. Aber ich glaube, und ich bin auch noch der Meinung, es macht da am Weg mehr Spaß, mit Menschen zu arbeiten.
Total. Da gibt es ja diesen ausgelutschten Spruch, oder? Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und es gibt sogar Studien dazu, dass du, wenn du im Umkreis von 15 Metern von deinem Arbeitsplatz zum Beispiel einen High-Performer sitzen hast, dann bist du, ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber dann steigerst du deine Leistung automatisch, nur weil der in deiner Nähe ist und du siehst, wie der arbeitet. Und ich weiß das zum Beispiel aus meiner Erfahrung, wenn ich zum Beispiel auch viel Zeit mit anderen Content-Creatern oder so verbracht habe und gesehen habe, wie machen die Content, wie strukturieren die ihren Alltag, dann habe ich wieder ganz einen anderen Drive und ganz eine andere Motivation gehabt, selber Content zu machen, oder war plötzlich voll kreativ, nur weil ich Zeit mit denen verbracht habe. Da geht es gar nicht darum, dass man sich irgendwas abschaut oder dass man die abkupfert, sondern einfach nur, ich sehe, wie die es machen, und plötzlich sprudelt das bei mir. Also eigentlich das Umfeld ist wirklich so der Nährboden für alles.
Ja. Und auch der Location-Wechsel mal zwischendrin. Und eben, und das passiert wahrscheinlich weniger, wenn du jetzt nur jeden Tag am Abend 2 Stunden YouTube-Tutorials dir einziehst, wie du ein faceless Instagram-Account mit KI aufsetzt. Klar, damit kann man wahrscheinlich Geld machen und auch davon leben.
Mhm.
Aber ein Stück weit ist es dann ein bisschen sehr isoliert und du bist sehr alleine.
Ja.
Also ich finde immer, ich mag halt schon gern mich mit Menschen umgeben. Habe ich immer schon mögen. Manche Leute mögen das nicht so gern. Aber ich glaube, ich finde das wichtig. Aber auf jeden Fall, es ist ja auch gut. Und was habe ich dann noch gemeint? Bei positiv noch eben, Selbstbewusstsein steigt auch. Das ist auch wichtig, oder? Weil wenn man sich selber gut fühlt, ist auch automatisch auch das Selbstbewusstsein wieder
Ich glaube, was da eher so der Punkt ist, wenn du dir gewisse Ziele, also realistische Ziele, smarte Ziele, da gibt es ja auch diese Einteilung, dass man halt, wie man Ziele setzen soll, damit sie eben spezifisch, messbar und so weiter, diese Smart-Einteilung sozusagen. Und wenn du dann das geschafft hast, dieses Ziel zu erreichen, dann quasi hast du dir ja den Beweis geliefert, dass du eben warst so. Oder blödes Beispiel, du nimmst da halt vor, morgen in der Früh stehen wir wieder um 6 auf und machen Yoga. Und wenn du die dann dran haltest oder wirklich in der Früh die rausquälst, obwohl es schwer ist, dann lieferst du dir den Beweis, dass du das kannst. Und das führt eigentlich dann dazu, dass du selbstbewusster wärst, weil du warst, ich schaff das. Ich nehme mir was vor und ich kann es dann eben erreichen. Und ich glaube, diese Beweise führen dann dazu, dass du an die selber glaubst. Und nicht natürlich, wenn du da vornimmst, ich stehe auf und ich mache es dann wieder nicht da, dann hast du ja unterbewusst auch immer dieses im Kopf, boah, ja, wieder nicht gemacht, ich bin zu faul. Und dann kommt ja dieser negative Self-Talk auch oft so daher. Und ich glaube, das ist eigentlich so, wo Selbstoptimierung dann eigentlich so ein bisschen hilft, dass man an sich selber glaubt und eben sich selber beweist, hey, manchmal denke ich voll schlecht über mich selber, aber ich beweise mir dann unter Anführungszeichen, dass ich, oder beweise mir dann eigentlich das Gegenteil.
Ja. Ich hab dann nur die andere Liste ist eben die Nachteile- und Gefahrenliste, was ich mir da zusammengeschrieben habe. So ein bisschen einerseits eben Druck und Stress, weil man setzt sich ja dann die Ziele, vielleicht sind sie eben teilweise nicht so realistisch, wie du jetzt gesagt hast, dass man sie setzen sollte. Und dann hat man eigentlich immer den Druck, hey, ich muss ja das und das schaffen, ich muss ja das erreichen, oder? Ob das eine Followerzahl oder ein Wunschgewicht oder ein Wunschaussehen, was auch immer. Ein Body Mass Index, keine Ahnung. Und wenn du das nie erreichst, dann fühlst du ja nie gut, weil anscheinend nur dann bist du ja genug.
Ja, aber dann ist ja eben auch die Frage,
ja, dann ist das Ziel falsch.
Warum will ich das Ziel erreichen? Also glaube ich eben, wenn ich das Ziel erreicht habe, sei es, dass ich eine gewisse Followerzahl erreicht habe oder dass ich eben so und so viel Kilo abgenommen habe oder so und so viel Geld verdient habe, was denke ich, was dann passiert? Und ich glaube, ganz oft steht dahinter so, dass man denkt, oder eben, wenn ich die Beziehung habe, wenn ich dann endlich mal einen Partner habe, dann bin ich glücklich, dann geht es mir gut, genau. dann kann ich alles machen. Ich muss ja nur genug Geld haben, dann kann ich alles machen und alles erreichen. Und diesen Trugschluss, dass ich muss halt dann eigentlich Mittel und Wege finden, dass ich im Jetzt und in meiner jetzigen Situation das auch schon empfinde. Also dass ich einfach sage, hey, ich bin vielleicht noch nicht da, wo ich hin will, aber ich versuche es mir jetzt gerade so schön mit mir selber zu machen, dass es mir einfach jetzt schon gut geht. Weil ich glaube, der Trugschluss ist ja ganz oft, und ich glaube, das kennen auch ganz viele, dass man dann ein Ziel erreicht und sich dann da irgendwie, dass man es oft gar nicht so richtig mitkriegt und sich dann zurückerinnern muss, vor einem Jahr war das mein sehnlichster Traum und jetzt habe ich es einfach so erreicht und dann gehe ich weiter und dann sage ich, ah ja, jetzt sind es aber nicht mehr die 10.000 Follower, sondern jetzt sind es die 100.000 Follower und dann, wenn ich die 100.000 habe, dann ist es die Million Follower. Jetzt ganz plakatives Beispiel irgendwie, aber ja, oder auch mit Geld, oder? Oder wenn ich den Job habe, dann fühle ich mich eben glücklich.
Und so darf es nie sein. Es muss der Prozess auch immer Spaß machen, weil sonst wird
der
da
Weg
auch
das... Der Weg ist das Ziel.
Ja, es klingt voll banal, aber es muss echt so sein. Es muss da eigentlich ständig, oder ich muss wieder mal 80%-Regel, es muss da zu 80% immer taugen, sonst gehst du ein bisschen den falschen Weg. Weil wenn du nur mit Leid und Pain dein Ziel erreichst, dann wird das Ziel, wenn es erreicht ist, auch nicht taugen, weil das ist dann auch wieder nicht
dann
genug.
Dann bist du dann auch nicht glücklich. Genau. Oder
das sind
dann
also die
gut.
Gefahren dann, wenn du selber bei Selbstoptimierung nur noch ein Projekt bist und gar nicht mehr lebst quasi oder nur überfordert bist, dann nutzt das ja auch kaum was. Wenn du am Ende nicht glücklich bist, wenn du dann dein ästhetisches Wunschaussehen hast, weil es ist immer das, ist es gesund, das oder mental oder körperlich gesund, das Ziel, oder ist es einfach nur irgendwas, was die Gesellschaft von dir will? Das ist auch das Vergleichen immer. Also und man muss realistische Ziele für einen selber setzen und nicht nur um andere deine Ziele gefallen.
Ja,
also
eben.
Das ist nicht deutsch, aber. Aber weißt du, was ich meine?
Ja, und vor allem eben sich immer fragen, woher kommt dieses Ziel? Warum denke ich, dass ich dieses Ziel erreichen muss? Ist es überhaupt was intrinsisch von mir kommt, oder ist es eben nur, weil ich Leute auf Social Media sehe, die das machen und ich denke, ich muss das auch so haben oder ich muss das auch so leben. Ich glaube eben, das ist oft so dieses, wo man so ganz stark im Außen hängt und sich mit anderen vergleicht, anstatt sich immer mal mit sich zu beschäftigen und nach innen zu blicken und sich selber eben zu fragen, ist es jetzt wirklich mein Ziel? Will ich das erreichen oder denke ich nur, dass das was ist, weil es eben viele in meiner Branche auch so machen oder weil ich viele Freundinnen habe, die das machen?
Ja, meine Beobachtung ist da oft, die Menschen, die quasi die Selbstoptimierung hauptberuflich machen, sind in meinen Augen so aus Beobachtung manchmal ein bisschen problematisch, weil dann bist du eben selber eben nur noch dein Projekt und du hast nur noch anderen vermitteln, du musst die auch selber optimieren. Und die Menschen, die selber so unter Anführungszeichen auch noch ein richtiges oder anderes Leben haben, quasi einen Beruf oder eben Family oder andere wichtige Sachen.
Und du meinst sich jetzt halt, so Coaches oder was?
Ja, in Richtung Coach. Ja.
An?
Es gibt also manche Coaches eben, ja, zum Beispiel, die nur nach außen und es geht 100% vom Tag nur um Selbstoptimierung für sich selber und für andere. Ich glaube, wenn man nur das im Kopf hat, dann finde ich, wird es oft gefährlich. Das vergleiche ich oft ein bisschen so mit es gibt Menschen, die Sport machen, um für irgendeine Sportart zum Beispiel erfolgreich sein. Also wenn du quasi 5-mal in der Woche trainierst, dann bist du vielleicht in deinem Sport am Wochenende dann leistungsfähig. Und dann gibt es aber manche, die nur das Training schon als Hauptsport haben. Und dann, das ist oft so für mich so eine Analogie, dann machst du es ja gar nicht für irgendwas, sondern nur für nach außen hin. Was? Dann ist das gar nicht so unbedingt für dich selber.
Ich kann man nicht so sagen. Nicht? Ich finde, das kann man nicht so verallgemeinern, okay. Weil viele so trainieren dann ja einfach, manchmal. Um fit zu sein, um
ja,
gesund
ja
zu sein. So, du
ja
weißt ja nicht, welches Ziel dahinter steht. Ich finde eben, manche seien im Gegenteil, die das Ziel haben am Wochenende beim Wettkampf, die seien viel obsessiver, weil sie dann dieses Ziel haben und dann eigentlich darauf hin trainieren. Und wenn man dann aber am Wochenende die Leistung nicht abrufen kann, jetzt blöd gesagt, dann bricht er wieder ganz viel zusammen. Das finde ich jetzt, kann man so.
Ja, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen.
Ja, finde ich auch. Nur das ist halt nicht so deins.
Stimmt,
das
passt nicht zu mir.
Du brauchst immer ein Ziel, um Sport zu machen, oder? Du brauchst einen gewissen Wettkampf, um ins Training zu gehen. Dir ist es aktuell deutlich wenig zu sagen, nur für deine Gesundheit machst du Sport, oder?
Ja, boah, eigentlich bin ich eh schon da angelangt. Das ist eigentlich nur noch. Ja, eigentlich
ja,
widerspricht
ich
mir eh gerade selber.
Ja,
früher war ich eher so eingestellt. Ja. Ja. Quasi,
aber auch nicht. Du hast auch nicht voller Ehrgeiz auf irgendwas 5-mal die Woche hintrainiert, damit du dann am Samstag beim Wettkampf besser bist.
Eher so, dass ich das ganze Jahr Sport mache, um halt, wenn man dann eine größere Tour oder Expedition gemacht hat, fit zu sein. So war es eigentlich immer. Aber das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Eigentlich habe ich mir jetzt komplett selbst widersprochen und ich bin auch nur der halt sportelt, damit er nicht.
Da bist du wieder im Beurteilen.
Ja, voll. Muss ich
weil
voll
du
aufpassen.
Ja auch nicht weißt, warum jemand 5-mal die Woche ins Fitnessstudio geht. Und es gibt einfach Leute, die sich gut fühlen mit einem stählernen Körper,
ja, das
die
ist
das
ja
brauchen.
Cool, ja?
Dann ist es ja voll okay, weil dann ist es für die, dann macht die das glücklich.
Ja.
Und dann ist es legitim. Die Frage ist ja immer, für wen mache ich es und was steht dahinter? Oder mache ich es eben nur, weil ich dann irgendwie Fotos posten kann, um auf Instagram ganz viele Likes zu kriegen, dann bin ich ja wieder von außen abhängig. Und dann ist die Frage, macht mir das jetzt so glücklich? Und dann ist Selbstoptimierung wieder in einer gewissen Form toxisch.
Ja, dann ist die Kernaussage ja eigentlich, dir muss der Prozess Spaß machen und der Prozess muss dich glücklich machen. Das ist so, da hat ja der Jim Carrey hat einmal so voll die geile Golden Globe Speech gehalten. Da ist er, glaube ich, ausgegangen und hat gesagt, Hi, I'm Jim Carrey, 4-time Golden Globe winner. And if I gonna be Jim Carrey, 5-time Golden Globe winner, just then I would be enough. And this terrible search would end. Quasi als 4-facher Golden Globe winner ist er noch nichts, wenn er nicht endlich den 5. hat. Das hat quasi auf ironische Weise beschrieben, du bist immer genug wert und der Weg dahin muss dir taugen. Also du bist da quasi eben auch als Schauspieler. Aber wenn du nie einen Oscar gewinnst, bist du trotzdem, oder dir muss dein Beruf trotzdem sagen, vielleicht hast du dann sonst einen falschen Beruf.
Total.
Ja.
Jim Carrey hat auch sogar mal das Zitat gehabt, weil ich glaube, der war als Kind wirklich obdachlos, der hat sich mit seinem Bruder ein Zelt geteilt, also die waren so arm, dass sie eben kein Haus oder keine Wohnung und sich nichts mehr leisten haben können und hat eine Zeit lang auf der Straße gelebt. Und der hat irgendwann mal gesagt, er wünscht, dass alle Menschen Millionäre werden können, weil dann wissen sie, dass das quasi nicht glücklich macht oder dass das quasi nicht die Erfüllung ist, nur viel Geld zu haben. Und das ist ja auch genau wieder der Punkt, dass wenn ich jetzt mit meinem Leben es nicht schaffe, glücklich oder die klaren Momente zu appreciaten. Klar, es gibt ganz schlimme Situationen und so weiter. Aber letztendlich, so im Durchschnitt sage ich, ich kann Ziele haben und es ist cool, wenn ich darauf hinarbeite, aber eigentlich ist das Hauptziel, jetzt schon das zu fühlen und zu sagen, hey, ja, ich habe es gerade schön oder was macht mein Leben gerade aus? Und die Dinge, wo ich eben sage, bah, ja, da gibt es Optimierungsbedarf oder da möchte ich mich verändern, das dann zu verändern und anzugehen und darauf hinzuarbeiten. Aber eben, ich glaube, die Kernaussage für mich ist dieses, es muss eben von dir von innen herauskommen und ich muss wissen, warum will ich das erreichen oder warum denke ich, dass das der Weg ist für mein Leben. Und dann halte ich das ja unter Anführungszeichen ja durch, oder? Wenn ich ein Ziel erreichen will, nur weil ich denke, ich muss das erreichen, weil andere mir das eindoktriniert haben, dann halte ich vielleicht den Prozess auch gar nicht durch dorthin oder bin extrem unglücklich und frustriert entlang des Weges.
Also ist eigentlich also meine Schlussfolgerung und ich glaube auch deine, oder? Solange dir der Weg zur Selbstoptimierung immer Spaß macht und der dir auch immer glücklich macht, bist du eigentlich auf dem richtigen Weg, oder? Wenn das mal nicht mehr so ist, muss man vielleicht überdenken, in welcher Richtung das man geht. Weil wenn die vielleicht am Wochenende dann so ein verrückter Skifahrer zusammenfährt, muss der Weg bis dahin cool gewesen sein.
Okay, oder? Wow. Das ist ein Schlusswort.
Ja, spannend. Cool, jetzt habe ich ganz viel wieder über mich selbst gelernt.
Cool, Steff.
Das ist voll die Therapiesitzung.
Ich habe heute noch eine Frage mitgebracht.
Okay.
Und zwar, mir würde es auch interessieren, wie das unsere HörerInnen sehen. Und zwar, ich habe mir überlegt, oder gestern oder vor ein paar Tagen haben wir das Thema gehabt, wegen Kochen, dass halt meistens ich koche, ich mache es auch gern und ich bin einfach der Überzeugung, ich koche besser als du. Also es schmeckt halt einfach besser, ich koche gesünder. Und dann habe ich überlegt, ich würde eigentlich voll gerne einen Kochkurs schenken. Mhm. Und dann war meine Feministin in mir, die war dann irgendwie so, ja, wie kann er keinen Kochkurs schenken? Weil würdest du mir umgekehrt einen Kochkurs schenken, ohne dass ich ausgesprochen hätte, ich würde voll gerne mal einen Kochkurs machen, finde ich es ultra daneben, weil dann impliziert es ja so quasi, ich als Frau koch und deswegen, damit die besser wäre oder nur besser koch, kriege ich jetzt einen Kochkurs. Aber auf der anderen Seite...
Was geht in deinen Kopf ab?
Ja, das war so ein Dialog mit mir selber. Und auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, aber andererseits würde ich dir einen Kochkurs schenken, dann hilft es ja uns als Familie wieder, weil du würdest auch besser kochen, gesünder kochen. Also eigentlich ist es ja dann schon okay, wenn ich dir einen Kochkurs schenke. Und da habe ich gedacht, ich muss das jetzt im Podcast mal so abfragen, wie die Leute das sehen, weil... Ich finde es eigentlich dann wieder voll okay, dass ich dir einen Kochkurs schenke, aber du mir umgekehrt darfst nur anschenken, wenn ich danach frage.
Also ich freue mich, wenn du mir einen Kochkurs schenkst. Ich gehe da gern hin, gerne auch zu zweit, aber gerne auch allein. Und da fällt mir gerade ein befreundetes Pärchen von uns, machen in jedem Urlaub, wo sie sind, egal in welchem Land, machen die einen Kochkurs immer. Immer zusammen. Das finde ich voll geil. Das haben die seit Jahren immer so praktiziert.
Ja, stimmt. Das ist voll cool.
Das haben wir noch nie gemacht.
Also, das hat es in Sri Lanka damals, wo wir zu zweit Sri Lanka waren, hat es das auch gegeben. Nur den ayurvedischen Kochkurs haben wir nicht gemacht.
Ja, eben.
So du wolltest lieber viermal am Tag surfen gehen.
Ja, ist auch cool. Ja. Selbstoptimierung.
In die zwei Wochen Urlaub möglichst viele Surfstunden reinzupressen.
Um vier kommt der Abdul und hat uns immer abgeholt.
Ja. Na, aber... Finde ich eine coole Umfrage. Vielleicht kannst du das als Umfrage bitte einstellen.
Was ist die Frage dann? Ist es okay, wenn die Frau
dem Mann den Kochkurs schickt? Ja.
Und die umgekehrte Frage stelle ich aber nicht, oder? Weil ich kann da auch eine Frage stellen.
Ja, das, wenn man die Folge gehört hat, dann weiß man ja jetzt, wie wir darüber denken.
Okay. Gern Bezug nehmen.
Aber stell dir mal vor, du schenkst mir zum Muttertag ungefragt einen Kochkurs.
Darf ich das aufregen?
Ja.
Wirklich?
Ja, weil das dann so ist, mach mal einen Kochkurs, damit du nur besser kochst.
Boah, weil das ist ja alles so unterschwellig. Dann darf er dir den Selbstverteidigungskurs auch nicht schenken, oder? Weil dann stelle ich dir als schwaches Geschlecht hin, oder?
Na?
Ah, das wird passen.
Ich glaube.
Oder je nachdem, in welcher Zyklusphase du gerade bist.
Oder wie auch Nachricht krieg. Die habe ich jetzt aber nicht mit, die muss ich das nächste Mal vorlesen. Ja,
ich habe auch noch was Letztes. Ich habe jetzt keine Frage, die kommt immer auf.
Ja.
Ich habe noch Info an alle. Eine Hausübung zum ersten Mal.
Hausübung.
Über Hausübung an euch.
Professor Stefan. Alle.
Also bitte nimmt jeder sich vor, einem Menschen über den Podcast zu berichten.
Ah ja.
Oder vielleicht sogar jetzt gleich auf den Share-Button zu klicken und per WhatsApp diese Folge oder eine Folge, die ihr gut gefunden habt, zu teilen mit einem Menschen, wo ihr glaubt, der hat noch nie den Podcast gehört.
Wie viele Grammatikfehler waren jetzt in diesem Satz?
Echt?
Ja, im Dialekt. Das, nein, aber ich finde es eine coole Hausaufgabe.
Grammatikalisch nicht korrekt.
Finde ich eine coole Hausaufgabe.
Okay.
Und vielen Dank für alle, die die letzten Wochen so fleißig für uns gewotet haben. Wir werden mal sehen, was rauskommt.
Schauen wir mal, ob es fruchtet.
Schauen wir mal, ob es Frucht in der Rezeit
hat. Aber bei mir gescheit. Okay,
sorry.
Das war eine ziemlich, ziemlich lange Folge. Deshalb.
Was hast denn du immer mit der Zeit? Immer
ach so,
wenn
nein.
Du sagst mir mehrfach in der Folge immer so, da, die Zeit.
Nein, wir haben eigentlich eh keinen Stress.
Zeit ist eine Illusion.
Oh Mann, das Thema machen wir jetzt nicht auf.
Können wir in einer anderen Folge besprechen.
Ich glaube, es kommt auf die Perspektive drauf an. In Form von Podcast ist sie nicht irrelevant, die Zeit. In Form von einem Meteorit, der durchs All fliegt, vielleicht nicht so ganz.
Ja, aber es gibt doch einen Podcast, der geht 4-5 Stunden, oder wie heißt das? Von der Zeit?
Das ist
dieses Interview, wo die zwar so lang zusammensitzen, bis sie sich nichts mehr zu sagen haben.
Genau.
Wie heißt das? Wie heißt der Podcast?
Zeit-Podcast, glaube ich.
Ist das?
Ja.
Müssen wir nochmal recherchieren.
Und es gibt ja die Relativitätstheorie, oder? 3 Haare am Kopf sind relativ wenig, 3 Haare auf der Nase sind relativ viel.
Okay, wow, tolles Schlusswort. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Und wir hören uns.
Ciao.
Tschüss.